they do. All so afraid of the truth. Can we peel off the lies and dig out the love and the light that is shining inside of us all? It's time to be brave. He's counting our days. A stranger, we are all walking along the same path.
Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Bayerische Verfassung. Jetzt bei mir im Studio ist Wolfgang Hoderlein, ehemalig Politiker und Lehrer. Hallo.
Hallo.
Wir wollen ein bisschen sprechen über 100 Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Bayerische Verfassung. Wie war das denn damals von der Monarchie zur Demokratie? Wie ist das abgelaufen?
Ja, nicht einfach. Also da gab es eben die eine Gruppe, die diese Monarchie behalten wollte, trotz der Probleme, die der Erste Weltkrieg verursacht hat von 14 bis 18. Und da gab es die andere Gruppe, die diese Monarchie überwinden wollte und wollte eine Demokratie. Da braucht man nicht viel Fantasie dazu, um zu sagen, da hat's gekracht und so war's auch.
Bayern war ja tatsächlich, kann man sagen, was viele nicht wissen, Vorreiter der Demokratie.
Ja, kann man sagen. Denn die Revolution, der Ausruf des Freistaats Bayern als Demokratie war zwei Tage früher, als das in Berlin auf deutscher Ebene stattgefunden hat. Insofern war Bayern ja um zwei Tage Vorreiter. Ja.
Wieso wissen das heute so wenige?
Ja, ich glaube, solche Sachen werden nicht allzu sehr gelehrt in der Schule. Und wenn ja, dann werden sie gern vergessen.
Wären Sie stolz darauf, als Bayer so angesehen zu werden, dass man quasi Vorreiter der Demokratie ist?
Ja gut, wir Heutigen können ja da nichts dafür, aber es ist mehr als bemerkenswert, dass in einem Land, das heute als konservativ gilt und auch ist, festgestellt werden muss, dass da vor 100 Jahren sozusagen früher als überall sonst in Deutschland sozusagen ein Revolutionärer, ein neuer Geist seinen Anfang nahm. Das ist schon bemerkenswert.
Würden Sie sich selber als Franke sehen oder als Bayer?
Ja, ich bin der Staatsangehörigkeit nach Bayer und der Landsmannschaft nach und der Kulturzugehörigkeit nach Franke, ganz eindeutig. Leider verwechseln das viele Leute miteinander und sagen alle Menschen, die im Freistaat Bayern wohnen oder die Staatsangehörigkeit haben, wären Bayern. Das würden sich die Schwaben niemals gefallen lassen. Warum sich manche Franken gefallen lassen, dass sie so bezeichnet werden, weiß ich nicht. Also landsmannschaftliche Zugehörigkeit, kulturelle Definition und Staatszugehörigkeit sind zwei Paar Stiefel und nicht dasselbe.
Ist das eine Gefahr, dass Franken da untergeht in diesem großen Bayern?
Ja, das, glaube ich, ist beobachtbar in den letzten Jahrzehnten, dass der Mainstream, die Medien, wichtige Kräfte und Mächte so eine Art Bayern-Light für alle möglichen Bereiche entwerfen und sagen so quasi, ja, ganz Bayern ist in etwa so wie die Region um München herum.
Aber auch intern im Bundesland Bayern wurde ja diese Mentalität geglättet, kann man sagen.
Ja, weitgehend. Wobei ich sagen muss, in den letzten paar Jahren gab es so ein Rollback. Also es gab eine Bewegung, nicht nur hier bei uns in Franken, mehr zu mehr Regionalität, zur Identifizierung mit Region, mit Kultur, mit Begebenheiten aus der engeren Region. Wahrscheinlich, oder jedenfalls nehme ich es an, eine Replik, eine Gegenbewegung zu diesen Vereinnahmungen innerhalb Bayerns einerseits, aber auch zu den ganzen Globalisierungstendenzen, die es weltweit gibt.
In jedes Nachtgebiet schließen Sie gerne fränkische Angelegenheiten ein. Welche sind das denn?
Ja, fränkische Angelegenheiten sind zunächst mal regionalpolitisch. Bayern ist für deutsche Verhältnisse ein riesig großes Flächenland. Die Verhältnisse wirtschaftlich vor Ort sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Zwischen Greater Munich, wie man das nennt, also den Standort München und rundherum, der die Nummer 1 oder 2 mit London hin oder her in Europa ist. Und Ostoberfranken ist ein gewaltiges Gefälle, das viel größer ist als vor 30, 40, 50 Jahren. Das heißt, der erste ist mal dafür zu sorgen, dass wir hier regionalpolitisch, ökonomisch in etwa die gleichen Verhältnisse vorfinden wie in allen anderen Teilen Bayerns. Das ist bei weitem nicht der Fall. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, alle kulturellen Besonderheiten, Eigenheiten, die Franken von Altbayern unterscheiden, wie in welcher Form auch immer, dass die eben bei allen Gelegenheiten herausgehoben und gepflegt und gehegt werden und nicht eingeglättet in Richtung Bayern und bayerisch oder altbayerisch.
Wie hat man denn versucht oder vielleicht versucht heute noch, oder ich will nicht urteilen, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, quasi dieses Bayern zu glätten und ein klassisches Bayerisch daraus zu machen und nicht die kulturelle Vielfalt darzustellen?
Ja, ist mir letztlich ein Rätsel, obwohl ich das schon viele Jahre versuche herauszubekommen.
Ja.
Schauen Sie, nehmen wir mal ein Beispiel. Warum soll ein Produkt wie Meerrettich oder für die Bayern der Krähen, der hier in Franken wächst und nur da eigentlich, jedenfalls in der Art, wieso will man denn unbedingt und mit aller Macht seit ein paar Jahren auf bayerischen Meerrettich trimmen, statt ihn als das zu bezeichnen, was er faktisch ist? Denn in Oberbayern gibt es kein Meerrettich. Jedenfalls keine, der dort wächst.
Ja. So.
Und ist mir ein Rätsel. Viele sagen dann einfach, ja, das ist Bayer, der Begriff Bayern ist halt bekannter und wir machen einen auf PR und so. Ja. Diese Möglichkeit, Besonderheit eines Landesteils Bayerns, in dem Fall Franken, auch an Beispiel dieses Gewächses deutlich zu machen, die wird nicht erkannt oder wird für minderwertiger gehalten, in dem Fall zugunsten von scheinbaren PR-Effekten. Da sage ich dann immer drauf, wenn wir in dem Beispiel sind, ja, und wieso nennen die Winzer in Franken seit Hunderten von Jahren ihren Wein Frankenwein und nicht Bayernwein und verkaufen ihn trotzdem, obwohl er Frankenwein heißt?
Ja,
also da ist jeder gefragt, jeder in seiner beruflichen oder sonstigen Situation, in der er steht, ob er sich dessen eigentlich bewusst ist und was für Möglichkeiten er selbst oder sie selbst hätte, um diese fränkischen Identitäten an denen und den Beispielen deutlich zu machen, herauszuheben und nicht einzuglätten.
Geht durch solche PR-Produkte vielleicht auch die kulturelle Vielfalt Bayerns an der Jugend vorbei?
Gute Frage, ja. Ich denke schon, ja. Meine Jugend ist ohnehin eher in Richtung Englisch und international und globalisiert und so. Wäre eigentlich schade, weil auf der anderen Seite Also ich kann keine wirkliche Antwort geben, aber auf der anderen Seite sind die Jugendlichen oder jungen Menschen insgesamt eigentlich aufgeschlossen und aufgeschlossener. Es wäre interessant zu prüfen, inwieweit man sie gewinnen könnte, wenn man ihnen, das wäre die Voraussetzung, ein gewisses Bewusstsein dafür zunächst einmal verschafft und dann sie vielleicht dafür gewinnen könnte, zu sagen, okay, ich setze mal bewusst da drauf. Es gibt vereinzelt in der Kulturszene solche Versuche,
ja,
von ganz jungen Leuten, da zum Beispiel eine Band zu gründen, die diese speziellen Aspekte beinhalten. Kellerkommando im Bamberg zum Beispiel fällt mir gerade
ja,
also, das ist genau in diese Richtung.
Ja, ja, ja. Sieht die Jugend heute noch die Tradition, in der sie aufwächst, oder geht es an einem vorbei, denken Sie?
Da muss man auch nicht pauschal, schauen Sie, es gibt zum Beispiel, gehen Sie mal nach Limmersdorf und da ist die Kerwa, die wird dort extrem gepflegt, diese traditionelle Kerwa, mit sehr, sehr vielen jungen Leuten. Das können Sie gar nicht glauben, ja, das wird dort gemacht. Gehen Sie 20 Kilometer weiter oder was weiß ich, irgendwo anders, da weiß kein Mensch mehr, was Kerwa ist oder was Grillfleisch ist, ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger. Sehr unterschiedlich, kommt immer darauf an, wo und wie und wer pflegt es und wie werden die jungen Leute an diese Dinge herangeführt. Insgesamt ist die Tendenz eher weg von diesen Regionalismen, habe ich den Eindruck. Aber gleichzeitig, und das scheint ein Widerspruch zu sein, überall dort, wo es attraktive Angebote gibt, um sich zu finden, um seine Mitte zu finden, um sozusagen Authentizität zu gewinnen, überall dort werden die auch angenommen.
Heute zu Gast Wolfgang Hoderlein. Sind Traditionen in den kleineren Regionen wichtiger als in Großstädten wie München?
Sie haben dort größere Chancen, würde ich sagen. Sie haben größere Chancen, weil sie zur Identitätsstiftung noch besser geeignet sind als die großen Sachen. In einer Millionenstadt geht das alles nur über Medien. Alles, was sie über Medien transportieren, hat dort eine Chance. Ansonsten müssen sie, wenn sie irgendeine kleine Tradition haben, müssen sie schon sagen, das ist im Hasenbergl das und das Eck, ja. Also sie müssen zwingend auf etwas gehen, was so der Alltagsradius eines Menschen oder die Überschaubarkeit im Alltag für einen Menschen darstellt. Alles, was darüber hinausgeht, ist sehr, sehr schwierig. und unterliegt mehr dem Eindruck, der von außen über Medien gemacht wird.
Wenn man diese Vielfalt hat in Franken an verschiedenen Traditionen, Mentalitäten, läuft man dann trotzdem nicht Gefahr, weil man nicht eine große Gruppe ist, im großen Bayern unterzugehen?
Das ist ja auch der Vorwurf sozusagen von den Zentralbayern oder von den, dass sie sagen, Franken, was soll denn das sein? Das ist alles und nichts.
Ja.
Die können sagen, ja, oder die andere Frage ist ja, was ist denn typisch und was eint sie? Und dann sage ich immer nur, ja, dass es nicht bayerisch ist.
Ja.
das ist wirklich alles. Ansonsten, und das ist auch wieder das Herrliche daran, eine unendliche Vielfalt, die unter diesem Oberbegriff subsumiert wird. Das geht bei den Dialektvarianten an und hört bei den Kochrezepten auf. Und das empfinde ich eben als eine Vielfalt und ist sowas deutlich anderes, als das in Oberbayern ist. Nicht besser, nicht schlechter, anders, eigen. Und deswegen wäre es auch sinnvoll, meiner Meinung nach, das zu pflegen. Aus der Sicht derer, die so zentralistisch eher denken und so, und die Dinge haben alle nur einen Namen und haben nur eine Ausrichtung. Aus deren Sicht ist das ein Geflatter und eine Vielfalt, die sich nicht binden lässt. Und ich finde, das ist, Franken ist ein Dach. Das ist ein Label, das ist eine Überschrift, das ist ein Patchwork, was Sie für Begriffe finden wollen. Und das ist toll und das muss erhalten werden und das ist nicht bayerisch.
Vielen Südbayern wäre es vielleicht nicht bewusst, was ist Bayern ohne Franken?
Ja, zunächst mal ist es ein mittleres Bundesland und nicht das größte oder zweitgrößte.
Ja.
Es fehlt ihm 4,5 Millionen Menschen und 28.000 Quadratkilometer und ein Drittel seines Bruttosozialprodukts. Und es fehlt ihm der enorme kulturelle Reichtum, der aus Franken kommt. Historisch und aktuell.
Es ist aber Bayern als ganzes Bayern mit Franken zusammen den anderen Bundesländern vielleicht in manchen Bereichen voraus. Sehen Sie es auch so?
Natürlich. Ich sage gerade, der Bereich um München herum namentlich und insgesamt die wirtschaftliche Stärke ist führend in Deutschland. Gut, Hamburg ist ein Spezialfall, aber das ist ja ein Stadtstaat. Das ist in weitesten Bereichen der Wirtschaft so. Das ist in Teilbereichen der Medien so. Das ist sicherlich in der Qualität der öffentlichen Verwaltung, so wie ich sie kennengelernt habe, sowohl als Beamter wie als Politiker, wie als Bürger, ist so. Das gilt für viele Bereiche in der Kultur, nicht allein, also die Hochkultur, insbesondere auch hier wieder in München, aber eben nicht nur, auch Bayreuth und Bamberg und was weiß ich, das ist alles zusammen. Also da ist Bayern sicherlich ein führendes Bundesland in vielen, vielen Bereichen. Es gibt eben auch die anderen, wo das nicht der Fall ist. Dieses enorme Wirtschaftsgefälle ist ein Beispiel. Der Anteil der Menschen, die eher arm sind, ist auch nicht so gering. Und eine Reihe von Punkten, die in die Kommunalpolitik hineinragen, aber das würde es hier zu weit führen.
Warum, geschichtlich gesehen, ist Bayern so eine Vormacht?
Naja, es ist zunächst mal älter, ne, als alle anderen. Gucken Sie sich heute an, wir haben heute 16 Bundesländer, davon sind die 5 neuen. Die sind jetzt 1990 gegründet. Alle anderen 1946 bis 1948. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also kurz vor der Bundesrepublik. Dazu nehmen Sie Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Kunstgebilde, das sich die Alliierten selber geschaffen haben. Auf der Landkarte haben wir einen Strich rumgezogen. Das ist jetzt.
Ja.
Das ist nicht vergleichbar mit Bayern, das als Königreich 1806 bis 1811 entstanden ist. Und als Begriff, wenn auch nicht als territoriale Einheit, so wie heute, als Begriff noch hunderte von Jahren älter ist. Das heißt, diese Gewachsenheit und dieser große Anteil an territorialer Integrität, also das heißt, das Bayern von 1806 war zum, sagen wir mal, 90% identisch mit dem heutigen, dieser Vorlauf als Königreich und dieses auch dann als eines der ersten Demokratien, 1918, wie wir gesagt haben, das alles zeigt natürlich, dass das ein bestimmtes Kaliber ist, ja, dass man nicht einreihen kann in beliebige andere Bundesländer, die halt alliierten Gebilde aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind.
Auch ein Beispiel für die Demokratie ist die CSU. Wie hat die CSU es geschafft, als Monopol in Bayern dazustehen, obwohl es ja eigentlich auch andere Parteien gab, die mit der Ideologie von heute der CSU schon viel früher dran waren?
Ja, CSU ist ein unglaubliches Phänomen. Sie ist die erfolgreichste Partei in Europa. Europa?
Ja.
Nicht nur in Deutschland. Na gut, sie hat, sagen wir so, es ist ja, also zunächst mal macht sie vieles richtig im Sinne der Erwartungshaltung vieler Menschen. Das muss man einfach sagen. Und sie hat es vor allen Dingen aber geschafft, auch in diesem nicht rein rationalen Bereich erfolgreich zu sein, nämlich diese hohe Identifikation, die die Menschen mit dem Land haben, mit dem Land Bayern, mit dem Begriff Bayern, mit vielen Symboliken, ja, und das, was weiß ich, das Oktoberfest und all die Dinge, so zu handhaben, als ob sozusagen die Menschen das Gefühl haben müssten oder sogar glaubten, es wäre so, dass das sozusagen alles die Erfindungen der CSU seien, ja, oder aber zumindest wären die Gralshüter dieser Dinge.
Ja. Ja,
das heißt, diese ganzen positiven Assoziationen, die Menschen mit dem Bayern und seinen Symboliken hat, die werden sozusagen von der CSU allein besetzt und die Psyche des Volkes dankt es ihm permanent und sagt, danke, liebe CSU, für diesen wunderschönen Chiemsee und tolle Oktoberfest und die Zugspitze ist auch nett und so weiter. Also ich will das nicht lächerlich ziehen, aber nur so, wenn Sie diese Irrationalismen mit hineinnehmen, können Sie sich das erklären. Ansonsten machen Sie auch viel richtig und deshalb sind sie in der Summe so unvergleichlich erfolgreich.
Wiederum funktioniert das natürlich, aber eigentlich nur bei den Leuten, die auch in Bayern leben. Das heißt, Zuwanderer haben diesen Bezug ja gar nicht.
Nee, die haben den nicht. Das ist auch ganz interessant. Da gibt es auch Studien darüber, dass die Zuwanderer diese Punkte da alle nicht, die gefallen ihnen.
Ja.
Die meisten kommen, die finden das Oktoberfest toll und den FC Bayern und was weiß ich, noch 10 andere Sachen.
Ja.
Die kämen aber nicht auf die Idee sozusagen, dass sie sich psychologisch als verheiratet betrachten mit diesen Dingen.
Ja.
Für die ist es im Wesentlichen, das ist eine schöne Landschaft und das ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Gebiet. Punkt. Und deswegen ziehe ich von XY nach Greater Munich, vielleicht auch demnächst ein paar mehr nach Kulmbach, um dort Erfolg zu haben. Und ansonsten lebt es sich auch ganz nett. Und dass die Einheimischen in hohem Maße schreiben das unbewusst zum Teil der CSU zugute. Ja? Dieser schöne Biergarten, ja? Diese wunderbare Landschaft. Das habt ihr toll gemacht, so ungefähr.
Ja, ja. Ja,
so, das ist das. Aber wie gesagt, ich will es nicht sozusagen ins Lächerliche ziehen, sondern sagen, dass neben den objektiven Erfolgen und dem Richtigmachen sozusagen der ganze Erfolg nur erklärbar ist, wenn man diese Teile da, diese Bereiche mit hineinnimmt und beides zusammen ergibt, diese unschlagbare Mischung.
Feel the sunlight crawl.